danach. Dharmam, die Pflichten. Paramahansa Mukhyam, der Besten der Paramahansas. Shukla Praktan, von Sri Vishnu gesprochen. Bahu, viel. Manje, ich werde betrachten. Avihinshan, frei von Neid. Ich möchte euch gerne sagen, in welchem Zusammenhang der heutige Text steht. Dieser Text ist dem Kapitel Die Hochzeit Kadama Munis und Devahutis entnommen und beschreibt Kadama Munis Entschluss zu heiraten. Er saß ja in der Meditation da, in einem Wald, und Vishnu war ihm dann erschienen und hatte ihm angeraten, er solle heiraten, denn aus der Verbindung, die er eingehen würde mit der tugendhaften Devahuti, würde niemand anderes als eine Inkarnation Gottes hervorgehen, nämlich Kapila. Er würde in dieser Familie erscheinen. Und der Grund, weswegen wir diesen Vers heute Morgen ausgesucht haben, ist, dass wir inspiriert, also dass ich inspiriert durch die Vorlesung gestern Morgen von Bhakti Bhushan Maharaj dachte, dass ich noch ein bisschen sozusagen aus einem Seminar heute vortrage, was wir vorbereitet haben für eine größere Sache und was das Leben und die Lehren vor allen Dingen der Vaishnava Acharyas beinhaltet. So scheint es wichtig zu sein, diesen Zusammenhang zu geben, denn ihr werdet vielleicht ein bisschen überrascht sein über den Text, wenn das nicht bekannt ist. Deshalb werde ich dieses keusche Mädchen als meine Ehefrau annehmen, Kadama Muni spricht, nicht? Unter der Bedingung, dass ich, nachdem sie Samen aus meinem Körper in sich trägt, das Leben des hingebungsvollen Dienstes, dem sich die vollkommenste Menschen widmen, annehmen werde. Dieser Vorgang wurde von Sri Vishnu beschrieben, er ist frei von Neid. Erläuterung. Kadama Muni teilte Kaiser Svayambhuva Manu seinen Wunsch nach einer schönen Ehefrau mit und erklärte sich bereit, die Tochter des Kaisers zu heiraten. Kadama Muni lebte in der Einsiedelei und übte sich als Brahmachari in vollständiger Ehelosigkeit. Aber obwohl er den Wunsch hatte zu heiraten, wollte er nicht sein ganzes Leben als Haushälter verbringen, denn er war mit den vedischen Prinzipien des menschlichen Lebens vertraut. Vedischen Prinzipien gemäß sollte der erste Lebensabschnitt dazu benutzt werden, in Brahmacharya Charakter und spirituelle Eigenschaften zu entwickeln. Im nächsten Lebensabschnitt kann man eine Frau annehmen und Kinder zeugen, doch sollte man nicht Kinder in die Welt setzen, die Katzen und Hunde gleichen. Kadama Muni hatte den Wunsch, ein Kind zu zeugen, das ein Strahl der höchsten Persönlichkeit Gottes sein würde. Man sollte ein Kind zeugen, das die Pflichten Vishnus erfüllen kann. Andernfalls ist es nicht notwendig, Kinder zu zeugen. Es gibt zwei Arten von Kindern, die von guten Vätern geboren werden. Das eine ist im Krishna-Bewusstsein erzogen, so dass es noch in diesem Leben aus der Gewalt Mayas befreit werden kann. Und das andere ist ein Strahl der höchsten Persönlichkeit Gottes und lehrt die Welt das letztliche Ziel des Lebens. Wie in späteren Kapiteln beschrieben werden wird, zeugte Kadama Muni ein solches Kind. Kapila, die Inkarnation der Persönlichkeit Gottes, die die Philosophie des Shankhya verkündete. Große Haushälter beten zu Gott, seinen Stellvertreter zu schicken, auf dass es in der menschlichen Gesellschaft eine glückbringende Veränderung geben möge. Das ist ein Grund, ein Kind zu zeugen. Ein anderer Grund ist, dass erleuchtete Eltern ein Kind im Krishna-Bewusstsein erziehen können, sodass das Kind nicht noch einmal in diese leidvolle Welt zurückzukommen braucht. Eltern sollten darauf achten, dass ihr Kind nicht noch einmal in einen Mutterleib einzutreten braucht. Solange man ein Kind nicht so schulen kann, dass es noch in diesem Leben befreit wird, ist es nicht notwendig zu heiraten oder Kinder zu zeugen. Wenn die menschliche Gesellschaft Kinder zeugt, die Katzen und Hunden gleichen und die gesellschaftliche Ordnung nur stören, wird die Welt höllisch, wie es in diesem Zeitalter des Kali bereits geschehen ist. In diesem Zeitalter sind weder die Eltern noch ihre Kinder geschult. Beide sind tierisch und essen, schlafen, paaren sich und verteidigen sich nur und befriedigen ihre Sinne. Diese Unordnung im gesellschaftlichen Leben kann der menschlichen Gesellschaft keinen Frieden geben. Kadama Muni erklärt schon im Voraus, dass er mit dem Mädchen Devahuti nicht sein ganzes Leben lang zusammen sein würde. Er würde nur so lange mit ihr zusammen sein, bis sie ein Kind hatte. Mit anderen Worten, Sexualität sollte nur dazu benutzt werden, ein gutes Kind zu zeugen, zu keinem anderen Zweck. Das menschliche Leben ist insbesondere dafür bestimmt, sich dem Dienst des Herrn völlig hinzugeben. So lautet die Philosophie Sri Chaitanyas. Nachdem man seine Verantwortung, ein gutes Kind zu zeugen, erfüllt hat, sollte man Sannyas annehmen und sich der vollkommenen Paramahansa-Stufe zuwenden. Paramahansa bezieht sich auf die höchst vollkommene Stufe des Lebens. Es gibt 4 Stufen im Sannyas-Leben und Paramahansa ist die höchste. Das Srimad Bhagavatam wird als Paramahansa Sanghita bezeichnet, das heißt, die Abhandlung, die für die höchste Klasse der Menschen bestimmt ist. Der Paramahansa ist frei von Neid. Auf anderen Stufen, selbst im Haushälterleben, gibt es Wettstreit und Neid. Doch da die Tätigkeiten des Menschen auf der Paramahansa-Stufe völlig im Krishna-Bewusstsein oder hingebungsvollen Dienst verankert sind, gibt es keinen Raum für Neid. Auf anderen Stufen, selbst im... In der gleichen Weise wie Kadama Muni wollte vor etwa 100 Jahren Thakur Bhaktivinoda ebenfalls ein Kind zeugen, das die Philosophie und die Lehren Sri Chaitanyas im vollsten Ausmaß predigen konnte. Durch seine Gebete zum Herrn hatte er als Kind Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, der gegenwärtig durch seine echten Schüler die Philosophie Sri Chaitanyas auf der ganzen Welt predigt. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadaya Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Katrin, es hat mindestens 3 Vorteile, wenn ihr das dort macht. Der Hauptvorteil ist, dass dein Schall in die Richtung geht. In diesem Text wird von Krishna-bewussten Kindern gesprochen und es werden eigentlich 3 Arten von diesen Kindern aufgezeigt. Das erste ist ein Kind, was die Pflichten Vishnus erfüllen kann, indem es in großem Maße das Krishna-Bewusstsein verbreitet. Das zweite Art von Kind ist ist ein Kind, welches ein Strahl Vishnus ist, das heißt eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes, wie Kapila Dev. Und das dritte Kind ist ein Kind, was vielleicht nicht so außergewöhnlich ist, wie diese beiden Erstgenannten, sondern ein Kind, wie wir es alle hoffen, dass es Kunti erlangen kann in ihrem Leben. Wir sprechen jetzt über ein krishnabewusstes Kind, Kunti. Nämlich, dass es nicht mehr geboren wird in der materiellen Welt, nachdem dieses Lebewesen ihre Tätigkeiten abgeschlossen hat und tatsächlich zurück zu Krishna gehen kann. Das sind also drei Kinder, die im Krishna-Bewusstsein, sagen wir mal, das eher, dieser Strahl Vishnu kann man nicht sagen, das ist Krishna selber, sind drei Arten von Kindern, die so sind. So, in dem Buch, aus dem Maharaj gestern vorgelesen hatte, diesem Buch A Ray of Vishnu, ein Strahl Vishnus, wird gesagt, dass auch Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ein Kind war, welches eine ganz und gar außergewöhnliche Position einnahm. Er war ein Wunschkind, wie wir hören. Srila Bhaktivinoda Thakur hatte gebetet, dass ihm jemand geschickt würde von Vishnu, der ihm helfen würde, das Krishna-Bewusstsein im großen Umfang zu verbreiten. Und das tat es denn auch. Katharina, also du kannst schon lauter, jetzt hoffe ich, habe ich dich nicht eingeschüchtert. Das ist nicht der Punkt, du kannst sogar normal laut reden in die Richtung, weil es denn ja abgesonnen, also es wird abgefangen von den Vorhängen und so weiter und so fort. Also bitte, ich wollte dich in keinster Weise einschüchtern, sondern den besten Weg aufzeigen, wie man das machen kann. Also ich hätte jetzt, das ist jetzt nicht, also schon ein bisschen Stimme. Heute möchten wir sehr gerne noch ein bisschen mehr über Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs Herrlichkeiten preisen und hoffen, dass das gelingt. Wie gesagt, es gibt sehr viel Material in diesem Buch Ray of Vishnu, und es ist ein bisschen, wir können hier nur hoffen, durch ein paar Episoden im Leben von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur durchzugehen. Er erschien in dieser Welt am 6. Februar 1864 um 3.30 Uhr zur Nachmittagszeit. Und als ein Astrologe gebeten wurde, sein Horoskop zu erstellen, sagte dieser: Ich habe schon viele Horoskope in meinem Leben erstellt, aber noch nie zuvor habe ich ein solches Horoskop gesehen, was mit allen Zeichen einer ganz großen Persönlichkeit erfüllt sein würde. Dieses Kind wird weltberühmt werden, weil es ein brillanter oder leuchtender Lehrer ist, von wie man das endgültige Lebensziel im Leben erreichen kann. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war wirklich außergewöhnlich schon von Kindesbein an. Und sein Vater hatte Radha Govinda Detis, und einmal, als das Kind nur 3 Jahre alt war, hatte es sich eine Mango gestohlen aus dem, also eine Mango genommen aus dem Vorratsraum und einfach gegessen. Und Bhaktivinoda Thakur holte seinen kleinen Sohn und sagte: Du hast eine Mango, die nicht zu Radha Govinda geopfert war, genommen, und du hast es den Detis weggenommen. Und an dem Tag hat sich Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mit 3 Jahren vorgenommen, niemals mehr im Leben eine Mango zu nehmen. Und selbst im hohen Alter, als ihn Schüler diese schönen Mangos angeboten haben, hat er gesagt: Nein, danke, ich bin ein großer Sünder. Ich darf keine Mango nehmen. Darf ich mal fragen, Ishani, wie alt ist Kunti jetzt? 4 schon. Also wir müssen uns jetzt mal vorstellen, 3 Jahre, das ist ein 4-jähriges Kind hier, wir wissen, wie weit man es, was man zu dem Kind sagen kann. Also ich weiß nicht, ob ich habe es noch nicht genau rausgekriegt, was Grundi schon versteht und was nicht. Jetzt nochmal 1 Jahr zurück. Die Entwicklung geht unglaublich schnell bei Kindern. Also da ist ein Jahr schon wie bei Erwachsenen fast 10 Jahre. So schnell lernen die jetzt und holen sich auf 1 Jahr zurück nochmal von Conti. Also es scheint uns unvorstellbar zu sein, dass man in diesem Jahr so eine Entscheidung trifft, nie wieder eine Mango zu essen. Weil das war ja jetzt nicht böse gemeint. Er hatte dann, nur wie Kinder sind, halt war wohl hungrig gewesen und hatte sich kurz bedient. Nicht? Und anscheinend war es auch gar nicht aus der Reihe. Prabhupads Eltern haben immer für die Kinder Früchte da gehabt und die Kinder konnten so viel Früchte essen, wie sie wollten. Also ich denke, das war in Familien so üblich, dass für die Kinder immer ausreichend da war. Es war jetzt nicht ein schlimmes Vergehen, sozusagen. Es konnte ja nicht, war ja nicht absichtlich gemacht. So, nur an dieser kleinen Episode könnt ihr sehen, dass es eine außergewöhnliche Persönlichkeit war. Nun, in dem Alter saß es schon anders als viele Dreijährige ganz aufmerksam in den Vorlesungen seines Vaters und hörte jedes Wort mit an. Dann, als er 7 Jahre alt war, editierte er das Magazin seines Vaters, den Sajjana Toshani. Editieren ist eine sehr schwierige Arbeit für diejenigen, die es mal gemacht haben. Da muss man genau verstehen, was die Person sagen will, die den Artikel geschrieben hat, und dann das verbessern und so viel Wortballast einfach rausbringen. Das ist sehr schwierig, so einen Text zu kämmen und da die überflüssigen Worte und Satzstellungen rauszubringen. Dann mit 7 Jahren, warte mal, zu der Zeit hatte Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur bereits ein fotografisches Gehirn. Ich weiß nicht, ob ihr euch von der Psychologie darüber bewusst seid, was das ist. Da sieht man etwas nur einmal und hat es fürs Leben drin. Man kann es nicht wieder vergessen. Fotografisches Gehirn, wenn wir nur vielleicht ein Bruchteil dessen hätten. Stellt euch mal vor, jede Lecture, die man hört, würde man verbatim zurückgeben können. Jeden Text, den man liest, würde man wörtlich zitieren können. Das ist ein fotografisches Gehirn. Das haben nur Wunderkinder. Das ist etwas, was man sich nicht erklären lässt mit dem mechanistischen Denken. Das ist unglaublich. So, dann habe ich mir notiert, mit 7 Jahren dann lebte es dann in Kalkutta, dieses Kind, im Bhakti Bhavan, das heißt im Hause von Bhakti Vinod Thakur, und fing dann an, einen Kurma Deti zu verehren. Mit 7 Jahren konnte er auch diese Kurzschrift, Bikanto, nicht, das ist diese Stenografie, sagen wir. Mit 13 Jahren dann bekam er die Harinam-Einweihung und den Nishinga-Mantra. Und mit 16 Jahren gründete er einen intellektuellen Club. Mit 16 Jahren. Die sogenannte August-Versammlung. Die Bedingung zur Teilnahme war, man musste ein Brahmachari sein, um daran teilzunehmen. Und in diesem, da wurden intellektuelle Dinge diskutiert und mit 18 Jahren dann hatte Bhaktivinoda Thakur die gesamte vedische Bücherei durchgelesen und seine Erinnerung übergeben. Ich wollte nur bis zum 18. Lebensjahr jetzt erstmal gehen, weil wir uns das sonst nicht merken können, weil so viel Information kommt. Also sagt selber, habt ihr schon mal von so einer Persönlichkeit gehört? Sagt selber. Es ist außergewöhnlich. Hangst du? Das ist außergewöhnlich. Wie siehst du das, ich ja nicht? Das ist wirklich, ne? Oh ja. Und wir können sehr glücklich sein. So, also durch Srila Prabhupada mit dieser Persönlichkeit auch verbunden zu sein. Das ist unser, ja, sagen wir mal, unser spiritueller Großvater oder bei vielen von uns unser spiritueller Urgroßvater. Nun, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte eine Zeit, es war 1905, er war damals 41 Jahre alt, als er sich zurückzog. Er hatte zu der Zeit eine sehr schlimme Begegnung gehabt mit einem Babaji, der sehr einflussreich im damaligen Bengalen war. Es war der Radhacharan Das Babaji. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt. Der hat die Sakibeda-Theorie verbrochen. Krishna, das heißt, dass man in diesem Leben denkt, oder mit diesem Körper denkt, den Herrn verehren zu können wie eine Gopi. Das ist also das Fundament, das philosophische Fundament von dem Sahajiya-Denken. Also von den richtigen Sahajiya, seine Schüler, taufte er um, zum Beispiel eine Lalita Shakti, die sich dann die Kleidung einer Frau anzog, ich möchte es nicht so ausführen, also Saris und alles andere, was sich Frauen anziehen, und dann dachte sie, sei eine Sakti, eine Gopi. Und es gab da einige geschmackslose Dinge, die wir hier auch nicht erwähnen wollen. Er war aber unglaublich machtvoll. Der ging los und zum Beispiel einmal nahm am Bad am Ganges und da hörte er von einer Begräbnis, dass eine junge Frau gestorben war. Und er hörte davon und sagte, hört noch auf mit der Verbrennung, ich will mein Bad zu Ende machen und dann werde ich mal ein Wunder zeigen. Und dann ging er hin, griff sie an den Zehen, sie war da auf dem Verbrennungshaufen und chantete Nitai Go Radhe Syam Hare Krishna Hare Ram. Und dann kam die Seele zurück, sie sprang auf und sagte Haribol. Dann fingen sie alle an zu tanzen und dann sang er ein Kirtan, den er spontan ersann, er reimte seine Kirtans. Die sangen nicht so viel Hare Krishna, diese Sahajiya, sondern der reimte plötzlich seine Lieder. Es kam so wie von, also man nennt das Xenogloxie, das ist, dass man plötzlich beseelt wird, von der Stimme, von einem Geist ergriffen wird und anfängt loszulegen. Nicht? Und verkündete dieses Mantra, was wir nur einmal jetzt erwähnt haben, wir wollen es nicht wiederholen, weil Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Zeit seines Lebens sagte, wir müssen den Mahamantra, der in den Shastras erwähnt werden, chanten. Und wenn er dieses Mantra hörte, sehr oft schickte er seine Leute raus, dass die stoppten, die diesen Mantra chanteten, weil es ein Rasabas ist, ohne Gleichen. Und anyways, das ist, gibt komplizierte Gründe, warum dieses Mantra absolut den Bach runtergeht, also schlimm ist. Und aber er kam nicht gegen diese Sahajiya an und dessen Predigen, weil er eben so Wunder wirkte, dass die gewöhnlichen Inder dem die Spucke weg. Ich will auch nicht sagen, was er jetzt alles tat, sonst werdet ihr auch denken, boah. Also was heißt, nein, nicht so, aber das ist einfach, es ist, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, was Sahajiya wirklich sind, dann fällt einem die Kinnlade runter. So, er zog sich dann zurück zu dieser Zeit. Von 1905 bis 1914 habe ich hier aus den Unterlagen genommen und chantete am Tag 192 Runden für 9 lange Jahre. In dieser Zeit studierte er nur die Schriften. Es wird beschrieben, er war so getrennt von dieser Welt. Also das ist immer so. Aber er machte nur Bhajan. Dass er nicht mal Zeit hatte, sich ein Dach zu reparieren. In der Monsunzeit, da gibt es ein Bild, war das Dach durchgelaufen, zerstört worden durch Monsunregen. Und er goss in Flüssen darunter, wo er saß. Er spannte nur einen Schirm auf und schändete weiter. So in der Transzendenz verankert ist das, ist so eine Persönlichkeit. Und es gibt dann eine Geschichte, die schon oft erzählt wurde, die ich hier nicht wiederholen möchte, wie er dann doch anfing zu predigen. Was geschah, in einem Satz war eine Seite vom Chaitanya Charitamrita wehte ihm eins durch den Wind auf das Knie herauf, er nahm es und da stand der Vers drin, Prithivite Ache Nagaradi Gram, also mein heiliger Name wird überall verbreitet werden. Das tat er dann. Dann nahm er Sannyas an, vor einem Bild seines spirituellen Meisters Gurkeshwar Das Babaji, und machte sich dann auf, ein bisschen später dann auf 1918, auf tatsächlich seine Mission zu starten, zu beginnen. Ein wichtiger Teil, wo die Mission begann, war zu einem Verscheidenstag von Srila Bhakti Vinod Thakur. Zu der Zeit gab es noch keine Gaudiya Math und die Schüler Bhakti Vinod Thakurs waren einigermaßen zerstreut. Nicht? Und er zelebrierte dann den Verscheidungstag von Bhakti Vinod Thakur, indem er den Devotis sagten, sie sollten ein Riesenfest mal kochen. Das ist, ihr werdet jetzt sehen, wie sehr Prabhupada durch Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur geprägt worden ist. Und die sagten, wir haben kein Geld. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, es ist der Verscheidungstag von Bhakti Vinod Thakur. Wir müssten ein Riesenfest mal kochen und es verteilen an alle. Und das wurde dann gemacht. Und ab dem Zeitpunkt gab es niemals Knappheit an Lakshmi. Und Prabhupada erklärte diesen Vorfall. Er sagte, mein Guru Maharaj pflegte zu sagen, macht euch keine Sorgen über Geld. Macht etwas Nices für Krishna und Geld wird schon kommen. Wir sollten immer daran denken, wie wir die Botschaft Krishnas verteilen können. Und dann wird Krishna uns ganz sicher alle Möglichkeiten geben. Nicht? Macht euch keine Sorgen um Geld. Es wird kommen, wenn ihr euch fixiert darauf, die Botschaft Krishnas zu verteilen. Wir hörten das damals, als wir das Festivalprogramm machten und dachten, es geht nicht und probierten das nur mal aus, Riesenmengen Prasadam zu verteilen. Und das war mystisch. Wir hatten dieses Verständnis da gehabt und haben einfach verteilt. Und plötzlich kam das Geld von wo ich, wir wissen nicht woher. Es kam, wir haben im Monat 30.000 Mark verkocht sozusagen. Ich will nicht sagen. Ich wusste nicht, woher das kam. Es war mystisch. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Also das ist eine Lehre von Bhakti. Siddhanta Saraswati Thakur. Im Februar 1924 wurde die erste Vyasa Puja Feier gefeiert und zu diesem Zeitpunkt gab er eine sehr, sehr interessante Vorlesung, die die Position des Gurus in der Bewegung für Krishna Bewusstsein ein bisschen erläutert wird, meines Erachtens. Er sagt, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagt, sagte, dass er seine Schüler ansah, nicht als sein Schüler, sondern er betrachtete sie als das, was er bekommen hatte aus dem Lotus von seinem spirituellen Meister, seinem Guru Maharaj. Er sprach seine Schüler zum Beispiel so an: Meine lieben Freunde, die ihr mich vor der Gefahr bewahrt. Er schrieb auch: Wenn ein Vaishnava die Arbeit eines Gurus tut, wenn ein Vaishnava nicht die Arbeit eines Gurus tut, I'm sorry, wird die Vaishnava-Linie aufhören. Aber wenn er die Arbeit eines Gurus tut, dann wird er ein Nicht-Vaishnava. Denn wenn der Vaishnava denkt, ich bin ein Guru, dann wird das erste U, nicht Guru, verschwinden. Und so wird das Wort Guru zu Garu, nicht Guru, Garu. Garu bedeutet Kuh. Ein wirklicher Guru macht nicht, kann nicht ein a real Guru does not make disciples and thus remains a Guru. Um das klar zu machen, es geht darum, dass der spirituelle Meister sich nicht zwischen dem Devotee und dem Schüler und Gott stellt, sondern und sich nicht für den als das Eigentum oder also nicht denkt, die Schüler sind so seine, sondern er betrachtet sich in dem Sinne als eine gewisse Art von Dienern für seinen Schülern. Nicht? Also Bhaktisiddhanta brachte zum Beispiel Ehrbietung zurück. Das tun hat Prabhupada uns nicht gelehrt und deswegen finden wir dies nicht in unserer Bewegung. Aber das Verständnis, darum geht es ja, und sagte, das hosmi, ich bin dein Diener. In dem gleichen Mut sagte Prabhupada auch einmal, ihr alle seid Repräsentanten meines Guru Maharajes, denn ihr helft mir, die Anordnung meines Guru Maharajes auszuführen. Und dann wurde er sehr bewegt und musste die Vorlesung beenden, sagte, thank you very much. Nicht? Also, ich möchte euch jetzt sehr gerne vorlesen aus einer Vyasa Puja Ansprache von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, die betitelt ist, demütiger als das Stroh am Boden. Ich denke, dass alle sich hier bewusst darüber sind, dass das Fundament unseres Vaishnava-Daseins Demut ist. Demütiger als das Stroh in der Gasse, duldsamer noch als ein Baum, bereit, allen anderen Ehre zu erweisen, ohne selbst Ehre für sich in Anspruch zu nehmen. Und er sagte jetzt zu einer Vyasa Puja Aufforderung, es kann sogar sein, dass der Baron, den Bhakti Bhushan Maharaj getroffen hatte in München, sich auf diese Vyasa Puja Opferung Zeremonie bezog. Gestern sagte Maharaj, was ein Baron oder sowas? Ein Herr von irgendeiner Adliger, ein Blaublütiger, nicht? Wie der sah, wie Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur verehrt wurde mit vielen Gelanden und so, und wie er sich die Lobpreisung von den Schülern anhörte und wie ihm das einfach zu viel wurde und er daraufhin einfach geblubbt war, nicht weggelaufen war. Ihr könnt euch noch daran erinnern. So das ist jetzt nur eine Spekulation, ob es diese Vyasa Puja war, aber 1924 war eben die erste Vyasa Puja und da sagte Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ich werde es jetzt in Englisch sagen, weil es sehr schwierig ist, das zu übersetzen. If the same devotion with which we worship God is not aroused in our hearts to the feet of his devotees, we are rendered perfectly worthless and will have lived in vain. Also wenn die gleiche Hingabe, die wir Gott da bringen, nicht bei uns gerichtet wird auf seine Devotees, werden wir völlig wertlos und haben ganz umsonst gelebt. Aber alle meine Schüler instruieren mich, den höchsten Dienst zu Gott zu tun. Wir sollten immer bereit sein, mit 100 spitzen Besen aus unserem Herzen heraus den Wunsch zu fegen, geehrt zu werden von den Devotees Gottes. Ist es klar, die Übersetzung ist ein bisschen strange. Wir sollen also Besen nehmen und nicht nur einen. Doch wir sollen einen Besen mit hunderten von so Besenborsten, die total spitz sind, wir sollen den nehmen und mit über unser Herz fegen. Das sollten wir wegfegen, den Wunsch geehrt zu werden unter den Devotees des Herrn. Das ist also die Sprache von Bhaktisiddhanta, das war die Tagung sehr, sehr pointed. Gott wird uns dann barmherzig sein und wir werden das Geschenk der Hingabe zu seinen Lotusfüßen bekommen. An dem Tag werden wir dieses Geschenk der Hingabe bekommen, wo wir den schlechten Wunsch aufgeben, Vorteile und Ehren von anderen zu erwarten. Das bezieht sich übrigens auf uns alle, nicht? Und, gut. Das war also an der ersten Vyasa Puja Opferung, also Ansprache, die Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gab. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur war, wie Maharaj uns gestern schon gesagt hat, unglaublich kreativ darin, neue Arten des Predigens zu entwickeln. Nicht? Er machte viele Vorlesungstouren. In Dhaka gab er einmal 30 Interpretationen zu einem Vers des Vedanta Sutras und lecturete für einen geschlagenen Monat über den ersten Vers des Srimad Bhagavatams. Er predigte zu Tausenden in Kurukshetra, wobei er diese Ausstellungspuppen, Dioramas, sagen wir dazu, machte. In Kalkutta kaufte er 3 Dampfschiffe, diese mit den großen Schaufelrädern, nicht? Und machte darauf eine Ausstellung aus Dioramas. Also so Displays, sagt man auch. Wie sagen wir Dioramas in deutscher Sprache? Schaukästen vielleicht. Und Tafeln eigentlich nicht. Ja, wirklich. Dann macht er Dioramas auf den Dampfschiffen und da kamen Millionen von Leuten durch, weil ein Dampfschiff betreten zu können, das war für die einfachen Inder eine Herrlichkeit. Mit offenem Mund das so ab und dann diese Schaukästen allein, diese Dioramas. Also da gingen Leute durch, das Menschenmessen wälzten sich darum. Hoffentlich ist nicht eins umgekippt, weil so viele wurden. Nicht? Und seine Sannyasis gingen predigen. Wir hörten gestern mit Motorrädern, aber auch Motorbooten. Das war ungesehen in Indien. Da kam so ein Motorboot über den Ganges. Also die waren wohl nicht sehr schnell zu der damaligen Zeit, nicht? Aber die kamen und es war absolut innovativ und er sah, wie die Inder immer mehr sich dem Westen orientierten. Und was er deswegen machte, ist, er steckte seine Sannyasis in Anzüge und die waren dann bei Vorlesungen dabei. Und dann, wenn dann am Ende wohl zum Kirtan aufgerufen wurde, dann sprangen diese in Anzügen eingekleideten Sannyasis auf und tanzten äußerst jubilös. Nicht? Und so dachten die Leute, was? Diese nach Westen orientierten Menschen, Inder, die so kostbare Anzüge haben, die tanzen, das machen wir auch mit, und tanzten auch äußerst jubiliös. Nicht? Weil die Siddhanta Saraswati Thakur war unglaublich kreativ. Er forderte jedoch von seinen Schülern einen sehr, sehr hohen Standard. Die durften sich keine Medizin kaufen. wenn Medikamente da waren. Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, wenn man sich bemüht, ohne Vergehen zu chanten, heilt das alle Krankheiten. Das stimmt, denk jetzt nicht, das ist eine Illusion, das stimmt, das heilt. Das wird von Schriften belegt. Oh, und dann als er das Motorrad, dann kaufte er ein Motorauto, wie sagt man Motor, ein Automobil. Und natürlich kamen dann manche Devotees auf die Idee, jetzt fahren wir mit dem Automobil einkaufen. Aber nein, es durfte nur zu Predigerzwecken eingesetzt werden. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur übernahm also das Prinzip, was Prabhupada, sagen wir mal, eines der Grundsteine seines Predigens ist, Yukta Vairagya, dass man also materielle Dinge nicht ablehnt, weil sie materiell sind, sondern sie nimmt, aber nur im Dienst von Krishna. Ich finde dieses Beispiel, dass also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sehr darauf Acht gab, dass das wirklich nur zum Preachen eingesetzt wurde und man zu Fuß ging, weiter zu Fuß ging, wie Sadhus halt immer getan haben, um die kleine Arrangierung zu machen, Einkäufe und so weiter, gibt an uns eine Message irgendwo. Wir müssen uns auch fragen, wenn wir mit dem Yukta Vairagya Prinzip umgehen, also materielle Dinge in Krishnas Dienst stellen. Ist es tatsächlich jetzt im Dienst von Krishna oder ist es zu meiner Zufriedenstellung? Ist das Auto, was ich mir gekauft habe, tatsächlich im Dienst für Krishna? Oder ist es, weil ich auch ein tolles Auto haben will, im Grunde genommen? Wir müssen, warum ist es vielleicht empfehlenswert, sich mit diesen selbstkritischen Gedanken überhaupt auseinanderzusetzen? Warum nicht einfach einkaufen, was gut ist und was mir Spaß macht? Weil, wenn wir zu Krishna zurückgehen wollen, dürfen wir keine materiellen Anhaftungen kultivieren in unserem Herzen, sondern müssen uns um die Anhaftung zu Krishna Gedanken machen, wie wir das kultivieren können. Nicht? Also das wäre ein Grund, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man will. Also wenn unser Ziel Liebe zu Krishna ist, dann ist es wichtig, dass wir Yukta Vairagya richtig praktizieren und nicht im Namen von Yukta Vairagya uns machen. Das ist eine wichtige Frage, die selbstverständlich auch den Sprecher der Vorlesung hier sehr bewegt, sonst würde er nicht so darüber sprechen. Ich möchte jetzt zum Abschluss der Vorlesung gerne aus einer Vorlesung zitieren, die Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada am 18. März 1933 gab, als er seine drei Prediger losschickte, in den Westen zu gehen. Da war Bon Maharaj da, Bhaktisaranga Tirtha Maharaj und Sambidananda Prabhu. Die saßen unter Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, das war in Madras, die Vorlesung, gab eine Vorlesung, mit denen er sie sozusagen losschickte in den Westen. Und es ist sehr interessant, wie er zu seinen Schülern predigte, wie die das Krishna-Bewusstsein verbreiten werden. Wenn ihr diese Punkte hört, dann genannt ist. Wenn ihr diese Vorlesung hört, werdet ihr sehen, wie Srila Prabhupada all diese Punkte sozusagen verwirklicht hat in seinem Leben. Ich habe hier also nur Notizen gemacht. Wir sind nicht die Handelnden, sondern das Instrument. Das ist das wichtig, sehr wichtig zu verstehen, sagt er. Eine andere Unterweisung ist, wir müssen die Anweisung von Mahaprabhu unbedingt befolgen. Wenn wir fortwährend über Hari sprechen wollen, dann müssen wir extrem demütig sein, demütiger als das Stroh. Wir müssen so duldsam sein wie der Baum. Wir dürfen keine Ehre für uns selber erwarten. Und wir müssen Ehre zu allen Wesen darbringen. Das ist die höchste und natürliche Funktion der ungetrübten individuellen Seele. Sagte er, habt nur Gemeinschaft mit solchen Menschen, die interessiert sind an dem Dienst für Sri Guru. Seht alle Lebewesen als Teile dem Koffer oder den ihr mitbringt, die echten Gespräche über Hari. Seid dabei sehr duldsam mit den Leuten. Und dann werdet ihr von allen eine Girlande um den Hals gehängt bekommen, des herzlichen Willkommens. Seid nicht unglaublich erfreut, wenn euch Leute loben, und seid nicht entmutigt, wenn euch Leute links liegen lassen. Die Pflicht, die ihr habt, ist nur, euren Meister zufriedenzustellen. Und begehrt niemals nach Reichtümern oder nach Bildung. All diese Dinge, alle Menschen haben mehr Reichtum als ihr und mehr Bildung als ihr. Wir sind nur Bettler. Wir haben den Sanyas-Danda. Und unsere Hingabe bezieht sich auf Sri Chaitanya Mahaprabhu. Wir müssen fortwährend Musik machen. Die Musik der Hingabe zu den Lotusfüßen von Sri Guru. Und macht euch ganz und gar abhängig von der transzendentalen absoluten Wahrheit. Das ist die höchste Form der Freiheit. Krishna wird uns immer beschützen. Wir werden mit uns bringen die Flagge, auf der die wirkliche Freiheit geschrieben ist, nämlich Hingabe zu Krishna. Ja, und so weiter. Seine Schüler, wie wir gestern hörten, konnten nicht seinen Erwartungen entsprechen. Prabhupada sagte einmal, erinnert sich daran und sagte, sie kam dann zurück mit einer Geschichte, die Prabhupada immer wieder zitierte. Das Bhakti Saranga Tirtha Maharaj hatte nämlich Folgendes gemacht. Er hatte zu einem Lord gesprochen, dem Lord von Zetland. Und der Lord hatte gefragt, Swami, kannst du mich zum Brahmana machen? Und er hat gesagt, ja, in der Theorie schon. Also, ja, schon. Du musst die, und dann hat er ihm die vier regulierenden Prinzipien gesagt. Und die Antwort von Lord Zetland hat Prabhupada oft wiederholt, hat gesagt, unmöglich, Swami. Das ist unser Leben. Fleisch essen, Glücksspiel, unzulässige sexuelle Beziehungen. Das ist unser Leben. Wie kann ich das aufgeben? Dann muss ich das Leben aufgeben. Selbstmord machen. Prabhupada sagte, der Lord sagte, impossible. Und dann hat Prabhupada aber gedacht, ich werde etwas vorlegen, was unmöglich ist. Lass es mich versuchen. Da war Prabhupada noch ein Haushälter. Lass es mich versuchen. Ich will das Unmögliche versuchen. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur wollte das. Und er schaut uns über die Schulter. Ich habe nie das Gefühl,
dass ich allein bin. Das ist Prabhupada, dieses Guru Nishtha, dieses feste, unerschütterliche Vertrauen in den spirituellen Meister und die Anweisung. Das ist, was Prabhupada als sein Erfolgsrezept angibt. Nicht? Ja, Hare Krishna. Oh, das ist so viel Notizen oder Unterlagen. Aber wir werden hier enden. Es sei denn, ihr habt noch Fragen. Also wenn ihr noch Fragen habt, ich habe hier noch absoluten Nektar, den ich gerne loswerden will, aber nur wenn die, das geht nur im Frageteil. Ja, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen zu Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, dem, was ihr gehört habt? Ja. Dass man von denen erwartet, dass sie demütiger werden, damit sie das tun, was die Institution sozusagen sagt. Ich denke, Demut zu kultivieren, das ist actually etwas, was man selber tun muss. Nicht von anderen erwarten kann. Wenn wir demütig sind, können wir nicht fordern, du musst jetzt demütig sein. Sondern es ist etwas, was wir in unserem eigenen Herzen kultivieren müssen. Nur so kann man das wirklich entwickeln. Wenn wir Mahaprabhus Unterweisung folgen wollen, nämlich den Geschmack am heiligen Namen zu entwickeln, dann geht das nur, wenn man diese Demut kultiviert. Das ist eine innere Sache. Auch Demut kann man nicht unbedingt nach äußeren Merkmalen festlegen. Es macht die Devotees geben, die nicht unbedingt, wie soll ich mich ausdrücken, die schon einen Punkt machen. Und man kann nicht sagen, du bist jetzt nicht demütig, weil du einen Punkt machst und Kritik äußerst. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur war ein Inbegriff der Demut, aber wie er gepredigt hat. Also so intensiv, Ishani. Also wenn man das hört, und er hat, also je Mayavadis hat er auf der Straße angegriffen, also täglich, sie geschüttelt. Warum kannst du sagen, ich verstehe das nicht, dass Gott eine Form, keine Form hat? Hat mit denen diskutiert. Einmal hat er eine Vorlesung gegeben, wo er eingeladen wurde und hat dort über den Unterschied zwischen Brahmanas und Vaishnavas gesprochen und am Anfang die Vorlesung so eingelassen, dass er nur Brahmanas dazu muss man sagen, in der damaligen Zeit gab es immer einen Riesenunterschied zwischen den Brahmanas und den Vaishnavas. Die Brahmanas sagten, die Vaishnavas hätten kein Recht, sich mit den Vedas auseinanderzusetzen und waren unglaublich kastenbewusst und haben unglaublich auf den Vaishnavas rumgehackt. Das passiert jetzt noch in Bengalen, wo die einfach sagen, die Vaishnavas, also Sutras sind das, die, nicht? Und Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur hat in Midnapur vor 20.000 Leuten wie ein Löwe gelächelt, erstmal die Brahmanas unglaublich aufgebaut. Und die waren dann so hoch und dann hat er losgelegt. Und danach hat er so, war so intensiv, wie er gelectured hatte und diesen Kastendünkel zerstört war, dass die alle sprachlos waren, die Zuhörerschaft. Die konnten nichts mehr sagen. Es war nur Stille. nach seiner Vorlesung. Und dann waren die Leute so begeistert, dass sie ihn nahmen vom Lecture-Sitz und hintrugen zu einer Badewanne und ihm die Abhishek zu den Füßen geben, die Abhishek wuschen Inder, nicht? Und dann hat das Abhishek-Wasser verteilt haben. Und Bhaktisiddhanta Saraswati hat sich gewehrt dagegen, weil das nicht in seinem Verständnis von Demut, nicht? Hat sich gewehrt, aber die haben ihn mit Gewalt dazu gezwungen. Und dann haben sie das immer wieder verdünnt, das Fußwasser, mit Eimern, und es verteilt war. So viele Leute einfach das Abhishek-Wasser haben wollten, das Fußwasser. Im Srila Prabhupads Wesen, was für eine Demut, was für eine Demut. Zur gleichen Zeit aber hier korrigiert, da korrigiert und seine Schüler auf Fehler hingewiesen und so weiter und so fort. Aber einmal zum Beispiel, als viele Schüler ihn begleiteten und in den in die Wartehalle oder Warteraum des Fluges begleiteten, wurde seine Demut sehr, sehr klar. In einer kleinen Minute des unüberlegten Reflexes, und zwar waren so viele Schüler in dem Warteraum da, dass die Passagiere, die eigentlich fliegen mussten, nicht da reinpassten. Es war ja nur Begleitung, nicht? Und das Airport-Personal wurde sehr aufgebracht und machte immer wieder Durchsagen. Die müssen jetzt raus, weil das Begleit- oder dieses auf Wiedersehen-Komitee muss weg, nicht? Und die fliegen müssen rein. Und dann wurde nicht zur Kenntnis genommen. Und schließlich hat Rupa Nuga sich auf den Sitz gestellt und gesagt, weil das wirklich eine Situation wurde: Alle Devotees, bitte sofort aus dem Abflugraum raus. Der erste, der aufstand, war Srila Prabhupada und ging raus. Weil er ist, alle Devotees, ich bin Devotee, und ich muss jetzt rein. Nicht du, Prabhupada, und du bist der Einzige, der hier drin sein muss, wegen dem Fliegen. Nicht? In diesen Reflexen hat man das gesehen. Diese wahre Demut. So, das ist ein schwieriges Thema, wo es sich lohnt, da muss man sehr tief drüber nachdenken, was das ist. Nach Sanatana Goswamis Beschreibung, und diese Beschreibung finden wir, habe ich jetzt neulich auch bei Prabhupada gelesen, ist es so, dass man, selbst wenn man Qualifikation hat, sich als sehr unqualifiziert hält. Das ist eine innere Sache. Und unterscheidet sich wirklich vom Kleingeist. Das ist eine. Also wenn man sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt, dann merkt man, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Demut ist sehr dicht in der Gegend von Liebe zu Krishna. Nicht? Das ist eine sehr tiefe Angelegenheit. Und also diese spirituelle Demut. Ja, aber zu dem Punkt, den du sagst, es sollte sicherlich nicht ausgenutzt werden, dass die Devotees kontrolliert werden von anderen, weil man von ihnen eine demütige Haltung erwartet. Man kann erwarten, dass ein Devotee eine Pflicht ausübt, also eine Verantwortung übernimmt. Sicherlich, dass es gehört zum Zusammenleben unter den Devotees dazu, aber noch ein. Ich glaube, ich habe deine Hand kurz gesehen. Ist das richtig oder nicht? Ja. Wie man sie kultivieren kann. Die Sache ist, Du musst den Wunsch haben, Leuten zu helfen oder die Bücher zu verteilen und ein bisschen selbstkritisch sein. Das ist, glaube ich, das Einzigste, was man dazu sagen kann. In spirituellen Kreisen, das ist auch sehr gut, wenn man predigt, ist es so, dass wir uns immer berufen auf das, was in den Schriften drin steht. Und dass wir da sozusagen bemüht sind, wirklich dieses Postbotenpredigen zu kultivieren. Bei der Buchverteilung, ja. Bei der Buchverteilung kommt es wohl manchmal vor, dass man, damit die Leute das Buch mitnehmen, dass man ein bisschen als so auch seine Persönlichkeit einsetzt. Aber wenn man das tut, muss man Acht geben. Sonst kommt plötzlich ein schönes Mädchen und sagt, du bist geeignet, mit mir ein paar Stunden in meiner Wohnung zu verbringen. Nicht? Und so weiter. Das merkt man dann sehr schnell, wie Maya dann ankommt, wenn man zu sehr mit dem Ego beschäftigt ist, mit dem eigenen Ego. Und das zu sehr einsetzt, sozusagen. Es ist ein schwieriges Thema, wodurch die Bücher verteilt werden und was die einzelnen Devotees einsetzen oder wie die sind. Das traue ich mir nicht so dazu, einen richtigen Kommentar zu machen. Das ist ein großes Mysterium. Ich persönlich denke, bei der Buchverteilung muss man einfach sich selbst, man selbst sein. Nicht? Und das sehen die Leute. Und so weiter. Ich will jetzt nicht, also sicherlich sind die Devotees alle, ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht sagen, dass das mit der Demut kein Bezug hat zu der Verteilung von Büchern, aber ja, das ist ein schwieriges Thema. Man kann nicht sagen, man kann auch nicht sagen, dass der beste Devotee die meisten Bücher verteilt. Das ist nicht so. Ich kann mich da deutlich an eine Vorlesung von Sri Vishnupad, die mich sehr interessiert hatte, also weil ich mir lange diese Frage gestellt hat, verteilt jemand nicht so gut Bücher, weil er sich einfach nicht hingibt und so weiter. Und Vishwadevaprabhu hatte diese Frage gestellt in Heidelberg. Ob da ein Zusammenhang ist. Und natürlich ist ein Zusammenhang zwischen Krishna-Bewusstsein und wie gut du deinen Service machst, aber du kannst nicht den Umkehrschluss machen, dass nur diejenigen, die wirklich jetzt zum Beispiel gut Bücher verteilen oder gut das andere machen, ob es predigen oder kochen oder so, dass das die besseren Devotees sind. Das geht nicht. Manchmal gibt es total gute Devotees, die also lange Jahre nichts Richtiges zusammenkriegen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an diese Sache, die ich damals nicht verstehen konnte. Asrada Prabhu war mal unser Sankirtan-Leader und konnte oft, also kein Problem für Asrada Prabhu, sehr gut verteilt. Und gut hieß damals so 20 Bücher, dann wurde jemand schon einen Halava-Topf gekocht. Nicht? Später dann war hauptsächlich Pujari und ging dann doch manchmal raus, so als Solidarität, also in Berlin, und hatte dann nur 3 Ishos verteilt vor Wohlwort. Und damals waren wir so in dem Sankirtan Spirit, also das 3 Ishos, das war damals nichts mehr. Das ist ja heute auch, die Devotees verteilen so viel heutzutage. Und, Und ich weiß noch, ich war da auch noch ein junger Devotee und ich konnte das nicht verstehen, weil Astrada ein sehr guter Devotee ist. Konnte nicht verstehen, wie kann es sein, dass Astrada Prabhu jetzt nur 3 Ishus verteilt hat. Aber damals wurde gepredigt, wenn du wenig verteilst, bist du in Maya. Und es war einfach, Astrada Prabhu war nicht in Maya. Das war ganz klar. Also da, ich war verwirrt. Ich konnte es nicht lösen. Wie konnte es sein? Guter Wasserbau. Habe ich gar nicht gesagt, was er sagte? No, das habe ich. Danke. Danke, ich habe nur gedacht, was er sagte. Er hatte dann daraufhin geantwortet: Nein, das lässt sich nicht so sehen, dass jemand, der nicht viel verteilt, in Maya sein muss. Oder ein schlechter Devotee sein muss. Es kann natürlich sein. Es kann aber auch sein, dass jemand, der viel Bücher verteilt, da sind ja die tollsten Sachen schon geschehen. Wir haben ja Abgänge nicht nur von Nieten, sondern auch von Leuchten. Nicht? Also ich sage es jetzt mal in dieser kritischen Haltung. Nicht? Also aus dieser Logik. Sollte ich nicht so sagen, da war das nicht meine Perspektive. Also von Devotees, die nicht so viel große Ergebnisse haben, wie auch von Devotees, die große Ergebnisse haben. Sie haben sogar Abgänge von Gurus in unserer Bewegung erlebt. In Bereiche, die gar nicht so glorreich sind, wie Tankstellenwert, Warte und so. Das ist ein Thema. Krishna, Krishna. Gut, dann würde ich sagen, haben wir ein natürliches Ende. Also das ist ja ein sehr, das reicht, das kann man nicht als Ende sehen. Also das ist ja ein sehr dramatisches Ende. Lesen wir noch 2-3 Sätze vom Bhakti Siddhanta Saraswati. Schau nach innen, das bezieht sich auf den Punkt jetzt. Rüste dich selber und baue niemals auf die Schwächen von anderen. Nicht? Das ist in den Persönlichkeitsentwicklungsliteratur, die heute auch in der ISKCON-Leserschaft steht. Das ist ja wichtig. Wenn du dein Leben aufbaust auf die Schwächen von anderen, die machen das alle verkehrt, die sind so die schlechten Karmis und so weiter und so fort, da kannst du niemals dein Leben führen. Nicht. Oder die verhalten sich ja unmöglich, da muss jetzt... Lord Gaurasunda versetzt seine Devotees in verschiedene Schwierigkeiten, um ihre Geduld und ihre Geisteskraft zu testen. Ja, wenn Fehler in anderen dich irreführen und täuschen, habe Geduld, schaue nach innen, suche Fehler bei dir, wisse, dass andere dir nicht Schaden zufügen können, es sei denn, du schadest dir selber. Wenn man sich zum Beispiel, wenn man sich wundert, diese eine Person, mit der ich den gleichen Sankirtan-Wagen teilen muss, nicht? So, oder diese Gruppe von Menschen, nicht? Erst wenn du selber schwach geworden bist, kann dir irgendjemand Schaden zufügen. Nicht? Das ist ja deren Leben, wenn die ihre Schwächen haben und so weiter. Sehr hohe, sehr schöne Leitsätze. Der Besitz von Dingen, die nicht in Bezug zu Krishna sind, bring nur Schwierigkeiten. Diejenigen, die die Gunst Gottes haben, werden sehen, dass ihr Pfad voller Dornen ist. Das fragt sich dann, das war die Tage, das ist typisch. Also sein Predigen ist so zum Punkt. Worauf beruht sich das? Beruht sich diejenigen, die Gunst des Herrn haben, den nimmt Krishna alles weg, dass sie nur noch Zuflucht bei ihm suchen. Chante den Mahamantra laut und mit Anhaftung. So wirst du jegliche Form der Untätigkeit, weltliche Übel und auch Pest vertreiben. Sei gleichgültig gegenüber Marktgeschwätz. Halte dich ganz fest an deine ausgewählten Ziele. Dann werden keine Hindernisse in der Welt jemals in deinem Weg stehen können. Also kein weltliches Geschwätz. Und festhalten an seine Ziele. Könnte man fast so als Neujahrsmotto sozusagen nehmen. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.